Sabbat, ihr Lieben. Schön, die Gemeinde so voll zu sehen. Hätte nicht gedacht, dass heute am letzten Sabbat doch so viele da sind. Es ist mir eine Freude, heute Gottes lebendiges und heiliges Wort mit euch teilen zu dürfen. Es ist schon ein bisschen her, dass ich das letzte Mal hier war. Und es ist schön, euch zu sehen. Ich möchte heute mit euch ein grundlegendes und sehr wichtiges Thema besprechen. Ein Thema, was regelmäßig als Grundlage in unserer Sabbatschullektion verwendet wird. Eigentlich kommt fast jedes Quartal vor, dass dieses Thema irgendwie gestriffen wird. Es geht nämlich um den großen Kampf. Um den großen Kampf zwischen Christus und Satan. Im Hauskreis haben wir ausgehend von Offenbarung 12 dieses Thema über mehrere Monate studiert. Und obwohl ich schon sehr viel über dieses Thema gehört und auch gelesen habe, war es dennoch ein großer Segen für mich, dieses Thema zu behandeln. Das ist übrigens immer so, wenn man Gottes Wort selber in die Tiefe studiert. Auch wenn man es schon oft gehört hat, aber wenn man selber es studiert, es ist immer ein großer Segen. Deswegen studiert Gottes Wort. Mir ist bewusst, dass viele von euch schon vieles von dem, was ich heute sagen werde, schon gehört haben. Aber ich hoffe und ich bete, dass so wie es bei mir war, dass es auch so bei euch sein wird. Dass dieses Thema auch für euch ein Segen sein wird. Deswegen öffnet euer Herz für Gottes Wort. Wir werden uns drei Teile dieses großen Kampfes heute betrachten. Einmal zu Beginn den großen Kampf im Himmel, das werden wir uns nur kurz anschauen. Dann den großen Kampf auf Erden und der wichtigste Teil am Schluss, der große Kampf um unser eigenes Leben. Wir beginnen mit dem großen Kampf im Himmel. Ich lade euch ein, eure Bibel mit mir aufzuschlagen und Offenbarung 12 aufzuschlagen. In meinen Augen eines der wichtigsten Kapitel überhaupt in der gesamten Bibel. Offenbarung Kapitel 12. Ist das Kernkapitel, das uns den großen Kampf zwischen Christus und Satan durch die Zeitalter hindurch vor Augen führt. Und die Verse 1 bis 6 in diesem Kapitel geben uns einen ersten groben Überblick über die Geschichte von Gottes Volk. Bis zur Geburt und Himmelfahrt Jesu und bis zur Vorherrschaft des Papsttums bis 1798. Mit einem ersten kleinen Einblick in Vers 4 in diesen Kampf im Himmel. Und dann ab Vers 7 wird dieselbe Geschichte noch einmal erzählt, nur ausführlicher und mit einem früheren Beginn. Vers 7 beginnt nicht hier auf der Erde, sondern im Himmel, noch vor der Erschaffung des Menschen und der Erde. Und diesen Vers, Vers 7, möchte ich mit euch lesen. Einen sehr, sehr bekannten Vers, vor allem im Adventismus. Offenbarung 12, Vers 7. Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Jetzt, wo hat dieser große Kampf zwischen Licht und Finsternis, der seit Jahrtausenden tobt, wo hat er begonnen? Im Himmel. Er hat begonnen in der Vollkommenheit, in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Und wer sind die beiden Hauptprotagonisten in diesem großen Kampf? Einmal Michael und einmal der Drache. Beide haben ihre Anhänger, die Engel. Wer der Drache ist, ist sehr einfach herauszufinden. Der Drache ist Satan, die alte Schlange, Vers 9. Wer Michael ist, ist nicht ganz so einfach zu erkennen, obwohl der Name schon zeigt, wer dahinter steckt. Michael ist einer der vielen Namen in der Bibel für Jesus Christus. Michael, wer so ist wie Gott. Jesus Christus, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Es würde jetzt zu lange dauern, zeitlich, um das herauszuleiten. Wer es aber genauer wissen möchte, kann mich gerne danach ansprechen. Jetzt, indem Satan gegen Christus kämpft, gegen wen kämpft er da? Gegen wen kämpft er? Er kämpft gegen den, der ihn geschaffen hat. Er kämpft gegen seinen Schöpfer. Laut Johannes 1 hat das Wort Christus alles geschaffen, was geschaffen ist. Jeden einzelnen Engel, inklusive Luzifer, der dann leider zum Satan wurde, zum Widersacher Gottes. Jesus war der Werkmeister, wie es in Sprüche 8 heißt, des Vaters. Gottes Wort offenbart uns in Jesaja 14 unter dem Bild des Königs von Babylon, dass Luzifer mehr wollte. Er wollte sein wie Gott, wie der Allerhöchste. In seinem Hochmut kämpfte er besonders gegen den, der genau das war, wie Gott. Michael, Jesus eins mit dem Vater in seiner Natur und in seinem Charakter. Wer hat diesen Kampf gewonnen im Himmel? Jesus. Jesus gewinnt, Satan verliert. Das könnte man auch als Überschrift wählen für Offenbarung 12. Jesus gewinnt, Satan verliert. Vers 8 und 9, Offenbarung 12. Und sie, Satan und seine Engel, siegten nicht. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Der Kampf war noch nicht vorbei. Er verlagerte sich nur vom Himmel auf die Erde. Was tut Satan hier auf der Erde? Laut Vers 9. Er verführt die ganze Erde. Und den Anfang davon, ihr kennt alle die Geschichte, finden wir auf den ersten Seiten der Bibel. Adam und Eva. Und wenn ihr möchtet, ich werde ein paar wenige Verse daraus lesen, geht mit mir schon mal in 1. Mose 3. So wie es vor der Rebellion Luzifers im Himmel einen vollkommenen Zustand gegeben hat, so hat es auch hier auf Erden einen vollkommenen Zustand einst gegeben. Gott hatte alles wunderbar gemacht. Kein Leid, kein Tod, kein Geschrei. Vollkommene Harmonie, vollkommener Frieden. Doch es gab jemanden, der diesen Zustand überhaupt nicht leiden konnte. Satan. Er hasst uns Menschen. Und so hasste er auch Adam und Eva. Aber warum hasste er sie eigentlich? Was hatten denn Adam und Eva Satan getan? Nichts. Absolut nichts. Aber warum hasste er sie? Weil Gott sie geliebt hat, weil es Gottes Geschöpfe waren. Und er hat gewusst, wenn er Adam und Eva Leid zufügt, das hat sich bis heute nicht geändert, dann fügt er Gott Leid zu. Und sein Ziel war es, Leid im Himmel zu verursachen. Und deswegen war es sein Ziel, Adam und Eva in die Rebellion mit hineinzuziehen. Mit der gleichen hinterhältigen Taktik, die er auch im Himmel angewandt hat, ging er hier auf Erden auch vor. Gott ist gar nicht so lieb, wie er behauptet. Er ist gar nicht so gerecht, wie er immer tut. Ich meine es besser mit euch. Auf euch wartet großer Segen, wenn ihr nicht Gott vertraut, sondern mir. Und wie im Himmel hatte leider Satan auch hier auf Erden großen Erfolg. Adam und Eva übertraten das einzige Gebot, das Gott ihnen gegeben hat. Sie aßen von der verbotenen Frucht und öffneten damit die Schleusen des Bösen die Schleusen des Leids für unsere Erde. Und ich bin mir sicher, dass wir uns gar nicht vorstellen können, was das im Herzen Gottes verursacht hat. Zuerst haben sich ein Drittel der Engel gegen ihn gekehrt. Und jetzt auch noch 100% der Menschheit, Adam und Eva, in dem Glauben, dass er gar nicht so lieb ist und gar nicht so gerecht ist, wie er immer behauptet hat. Es muss unsäglichen Schmerz im Herzen Gottes verursacht haben. Ich möchte mit euch 1. Mose 3,9 lesen und dann noch die Verse danach. 1. Mose 3, Vers 9. Dort lesen wir von dem Ruf eines liebenden Schöpfers an seine verloren gegangenen Kinder. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Und das war sicherlich ein Ruf mit Tränen in den Augen. Wo bist du? Vers 10. Und er sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir zugesellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Jetzt Gott gibt Adam und Eva die Gelegenheit, sich zu rechtfertigen. Zuerst fragt Gott Adam. Was macht er? Er schiebt die Schuld auf Eva. Oder genauer gesagt, er schiebt die Schuld sogar auf Gott, der ihm Eva gegeben hat. Dann fragt Gott Eva. Was macht die? Sie schiebt die Schuld weiter auf die Schlange. Jetzt, wenn man diesen Gedanken, diese Linie weitergeht, was müsste jetzt eigentlich folgen? Was müsste jetzt eigentlich folgen? Zuerst wird Adam gefragt, der schiebt die Schuld weiter. Dann wird Eva gefragt, sie schiebt die Schuld weiter. Was müsste jetzt eigentlich kommen? Der Nächste wird gefragt, auf den die Schuld geschoben worden ist. Auf die Schlange. Eigentlich müsste die Schlange jetzt gefragt werden: Warum hast du das getan? Aber das geschieht nicht. Das Nächste, was jetzt folgt, ist das Gerichtsurteil Gottes über alle Beteiligten. Wieso wird die Schlange nicht gefragt? Ein kleines Detail, das uns aber einen großen Aufschluss gibt, was dahinter steckt. Wieso wird die Schlange nicht gefragt? Ganz einfach, weil es nichts mehr zu klären gibt. Es gibt nichts mehr zu klären. Die Fronten sind klar zwischen Gott und der Schlange und Satan. Sie sind geklärt. Und dass hier die Schlange nicht gefragt wird, zeigt uns, dass etwas vorher schon geschehen sein muss. Ja, und was ist vorher geschehen? Offenbarung 12, Vers 7. Der Kampf im Himmel. Der Kampf im Himmel. Jetzt, wer ist das eigentlich, der hier durch den Garten läuft und Adam ruft? Wer ist das? Dankeschön, es ist Jesus. Es ist der gleiche, der vorher auch schon in Kapitel 2 im Garten war und Adam geschaffen hat und Eva geschaffen hat. Es ist Jesus Christus. In Johannes 1, Vers 18 heißt es, dass kein Mensch Gott je gesehen hat, den Vater. Zumindest kein sündiger Mensch. Es kann nicht Gott der Vater gewesen sein. Es war Christus. Und hier treffen Jesus und Satan nach ihrem Kampf im Himmel, treffen hier im Garten Eden wieder aufeinander. Und dass Satan hier nicht gefragt wird, warum er das getan hat, zeigt auch, dass er mit seiner anhaltenden, bewussten Rebellion im Himmel zu weit gegangen ist. Es gab für ihn keine Hoffnung mehr. Gott konnte nichts mehr tun, um diesen gefallenen Engel zu retten. Die Fronten waren geklärt. Aber was ist nun mit Adam und Eva, die Satan voller Freude in die Rebellion mit hineingerissen hat? Und ich bin mir sicher, dass Satan schon sehr gespannt war, wie Gott jetzt reagieren wird. Vernichtet er sie, wie sie es verdient gehabt hätten, würde Satan Gott als lieblosen, harten Richter hinstellen. Vergibt er ihnen aber, würde Satan Gott als ungerecht hinstellen. Dann musst du mir auch vergeben. Wie reagiert ein Gott, der durch und durch gerecht und durch Liebe ist? Genau, er wird Mensch. Gott war darauf vorbereitet, auf diese Situation. Das Lamm, das geschlachtet ist, von Anbeginn der Welt. Gott hat die Sünde nicht gewollt, aber er hat sie vorausgesehen. Der Erlösungsplan lag bereit. Die verführte Menschheit sollte eine zweite Chance bekommen. Und wer bezahlt dann aber die Schuld? Den Tod, die gerechte Strafe? Der Schöpfer selbst. Der Schöpfer selbst bezahlt die Schuld. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Was ich so schön finde, noch bevor Adam und Eva ihr Zuhause verlassen mussten, den Garten Eden, hörten sie aus dem Munde ihres Schöpfers die Botschaft der Hoffnung. 1. Mose 3,15, dieser ganz bekannte Vers. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Wer hat diese Worte nochmal gesprochen? Zur Schlange? Christus, der Sohn Gottes. Der Erlöser selbst spricht diese Worte und verkündet den Erlöser. Es wird jemand kommen, ein Nachkomme der Frau, der wird dich und deine bösen Werke vernichten. Jesus erklärt Satan den Krieg. Ich werde dir die Menschen nicht einfach überlassen. Ich werde um sie kämpfen. Und du wirst besiegt werden. Du wirst besiegt werden. Jetzt, was hat Satan ab diesem Zeitpunkt, als er das gehört hat, was hat Satan ab diesem Zeitpunkt mit Sicherheit getan? Ausschau gehalten nach diesem verheißenen Erlöser, der ihm den Kopf zertreten soll. Er hat Ausschau gehalten, um ihn zu vernichten. Jetzt, Gott hat nach und nach, über die Jahrhunderte, über die Jahrtausende, hat er nach und nach immer mehr Details über seine Propheten kundgegeben, über diesen verheißenen Erlöser. Nämlich, dass er aus der Nachkommenschaft zum Beispiel Abrahams kommen soll, dass er ein Nachkomme Davids sein soll. Und schließlich hat er sogar verkündigt, wo er geboren werden wird und sogar auch zu welcher Zeit er erscheinen wird. Satan hat aber lange Zeit nicht gewusst, wer dieser Erlöser sein soll. Er hat es lange Zeit nicht gewusst. Aber er hat aber nicht einfach nur 4000 Jahre gewartet, bis Jesus kommt, um ihn dann zu vernichten, sondern hat schon vorher versucht, jeden zu vernichten, der es hätte sein können, oder die Linie auszulöschen, aus der Jesus hat kommen sollen. Wer war denn das erste Kind? Wer war das erste Kind auf Erden, von dem Menschen gehofft haben, dass es der verheißene Erlöser ist? Wer war der Erste? Ich habe es nicht gehört. Nein, Kain war der Erste. Das erste Kind auf Erden war das erste Kind, von dem man gehofft hat, das ist der Erlöser. 1. Mose 4, Vers 1, lesen wir, dass Eva und Adam ein Kind bekommen. Das heißt es, und Adam erkannte seine Frau Eva und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Jetzt, wenn man diesen Vers wörtlich aus dem Hebräischen übersetzt, kann man ihn auch so übersetzen. Ich habe einen Mann gemacht oder ich habe einen Mann gewonnen, Doppelpunkt, den Herrn. Adam und Eva, heißt es im Leben Jesu, warteten auf die rasche Erfüllung dieser Verheißung. Und so hofften sie, dass ihr erstgeborener Sohn Kain dieser Erlöser ist. Und an diesem ersten Kind hat Satan mit Sicherheit sehr stark gewirkt. Und was ist aus diesem ersten erhofften Erlöser geworden? Ein Mörder. Ein Mörder ist aus ihm geworden. Ein Kind des Teufels. Irgendwann hat Satan gemerkt, dass dieser Junge, dass Kain nicht der verheißene Erlöser sein kann. Aber vielleicht sein jüngerer Bruder, Abel, der Gott im Gegensatz zu Kain treu war. Was musste also aus Sicht Satans mit Abel geschehen? Der musste weg. Der musste weg. Und so hat Satan Kain gebraucht, sein Kind, um Abel zu töten. In der Hoffnung, dass die Verheißung damit zunichte gemacht wird. Doch Satan hatte seine Rechnung ohne Set gemacht, aus dem dann Jesus hervorgegangen ist. Der Feind Gottes hat alles versucht und war mehrmals nahe daran, es zu schaffen, dass der Erlöser überhaupt geboren wird. Und hätte Gott nicht eingegriffen durch die Sintflut, wo es nur noch eine einzige gläubige Familie auf Erden gab, hätte er nicht eingegriffen, dann gäbe es keine Frau mehr, aus der Erlöser hätte hervorkommen können. Es gäbe keinen Gläubigen mehr. Der Erlösungsplan wäre gescheitert. Und Satan hätte gewonnen. Es war Gnade und Liebe, dass Gott die Sintflut geschickt hat zu uns Menschen. Gott hat seine schützende Hand über seine Gemeinde gehalten. Er hat immer wieder Übrige gehabt, durch die die Linie hin zu Messias weitergeführt werden konnte. Und schließlich war es dann soweit. Der verheißene Erlöser, der lang ersehnte Erlöser, wurde schließlich geboren. Genau zu der Zeit und genau an dem Ort, den Gott vorhergesagt hat. Satan konnte es nicht verhindern. Der Sohn Gottes wurde Mensch. Und damit bekräftigte Jesus seine Kriegserklärung an Satan, die er 4000 Jahre zuvor im Garten Eden gegeben hat. Du wirst besiegt werden. Und nun musste Satan nicht mehr spekulieren, wer dieser Nachkomme denn sein soll. Nun war es klar. Es ist oder war dieses kleine Kind, das in einer Krippe im Stall von Bethlehem geboren wurde von einer Jungfrau Maria. Dieses kleine Kind sollte ihm einst den Kopf zertreten. Sein ganzer Hass, seine ganze Macht prallten auf Jesus ein. Und wie lange hat es gedauert, bis Jesus diesen Hass zu spüren bekommen hat? Er war kaum geboren. Da bekam er diesen Hass schon zu spüren. Wie es in Offenbarung 12, Vers 4 heißt, der Drache versuchte, dieses Kind zu fressen. Von Satan angestachelt, gab der stolze König Herodes den Befehl, alle Kinder bis zum Alter von 2 Jahren in Bethlehem und auch in der Gegend drumherum, damit dieses eine Kind erwischt wird, alle Kinder zu töten. Doch Gott hat seine Hand über seinen Sohn gehalten. Und auf seine Anweisung hin floh Josef mit seiner Familie nach Ägypten in Sicherheit. Und so wurde Jesus vor einem sehr frühen Tod bewahrt. So erging es Jesus sein ganzes Leben hier auf Erden, vor allem am Schluss. Satan hat immer und immer wieder böse Menschen gebraucht, um Jesus zu Fall zu bringen, um ihn zur Aufgabe seiner Mission zu bringen oder ihn zur Sünde zu verleiten und diesen Kampf zu gewinnen. Jesus wurde von Satan 100-mal härter versucht als Adam und Eva. Und das unter viel schwierigeren Umständen. Niemand auf Erden bekam den Hass Satans so zu spüren wie er. Niemand wurde so versucht wie er. Niemand. Und was vielen gar nicht bewusst ist, wie oft hätte Jesus nachgeben müssen einer Versuchung, damit Satan diesen Kampf gewinnt? Wie oft? Einmal. Eine einzige Sünde. Ein einziges Mal nachgeben. Und Satan hätte gewonnen. Und wir wären alle verloren. Aber nicht nur das. Was noch viel erstaunlicher ist, was wäre eigentlich mit Jesus geschehen? Was wäre mit Jesus geschehen, wenn er einmal in circa 30 Jahren nachgegeben hätte? Was wäre geschehen? Mit ihm selbst. Und das ist vielen Christen nicht bewusst. Er hätte selbst einen Erlöser gebraucht. Indem er unsere gefallene menschliche Natur angenommen hat, wurde Jesus versuchbar. Durch seine Menschwerdung, seine Bereitschaft, wie jedes andere Menschenkind, den Lebenskampf zu führen, ging Jesus das unvorstellbare Risiko ein, zu scheitern und auf ewig verloren zu gehen. Leben Jesus, Seite 34. Auf ewig verloren zu gehen. Ist dir bewusst, was für ein Opfer unser himmlischer Vater für dich gebracht hat durch die Gabe seines Sohnes? Ist dir bewusst, was Jesus auch für dich riskiert hat? Seht, welch eine Liebe hat Gott uns Sündern erwiesen. Welch eine Liebe. Trotz der heftigsten Versuchungen blieb Jesus treu bis in den Tod. Wie es in Hebräer 4, Vers 15 heißt, er wurde versucht, in wie viel? In allem wie wir, doch ohne Sünde. Ihm sei Lob, Preis, Ehre und Macht. In alle Ewigkeit. Ich möchte gerne mit euch den Vers 10 noch lesen, Offenbarung 12. Wer mitlesen möchte, Offenbarung 12, Vers 10. Dort steht ein sehr interessanter und tiefgründiger Vers. Offenbarung 12, Vers 10. Und ich hörte eine große Stimme, die sprach im Himmel: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes geworden. Und die Macht seines Christus. Denn der Verkläger unserer Brüder ist verworfen oder hinabgestürzt, der sie verklagte Tag und Nacht vor unserem Gott. Jetzt, auf welchen Zeitpunkt bezieht sich dieser Vers? Hier steht nun. Nun ist das Reich geworden. Wann ist nun? Auf welchen Zeitpunkt bezieht sich dieser wichtige Vers? Wann ist das geschehen? Weiß das jemand? Traut sich keiner zu antworten. Am Kreuz. Am Kreuz ist das geschehen. Der entscheidende Punkt in diesem großen Kampf zwischen Licht und Finsternis geschah am Kreuz. Dort wurde der große, so lange Streit entschieden. Dort wurde die endgültige Austilgung der Sünde sichergestellt. Nachdem Satan Adam und Eva in die Rebellion mit hineinzog und zur Sünde verleitete, beanspruchte er hinfort diese Erde und die Menschheit als sein Eigentum. Und diesen Herrschaftsanspruch hat Jesus durch seinen stellvertretenden Tod, durch sein vollkommenes Leben, dem Widersacher Gottes wieder entrissen. Und er wurde zum legitimen Herrscher über diese Erde. Und vertritt uns nun als unser himmlischer Hohepriester und Fürsprecher vor dem Thron der Gnade. Durch Jesu Tod als makelloses Lamm Gottes ist das Reich der Gnade rechtskräftig geworden. Davor bestand dieses Reich nur aus Verheißungen. Doch durch den Tod Jesu ist es rechtskräftig geworden. Es ist Realität geworden. Nun, es ist vollbracht, genau. Deswegen hat Jesus das auch ausgerufen am Kreuz. Es ist vollbracht. Der Preis ist bezahlt, laut 1. Petrus 1. Der neue Bund mit dem Angebot an jeden einzelnen Menschen, dass seine Sünden vergeben werden, ist durch Jesu Blut besiegelt worden. Durch seinen Tod, heißt es in Hebräer 2, Vers 14, hat Jesus dem Teufel die Macht genommen über den Tod. Der Teufel hat keine Macht mehr. Er hat dem Löwen die Zähne ausgerissen. Als Jesus mit seinem letzten Atemzug am Kreuz ausrief, es ist vollbracht, war die Durchführung des Erlösungsplans gesichert. Und die Adam und Eva gegebene Verheißung des Heils war nun bestätigt. Mit dem Todesruf Jesus ist vollbracht, hat auch die Todesglocke Satans geläutet. Sein Untergang war besiegelt. Aber wie hängt jetzt das Hinabstürzen Satans, was in diesem Vers 10 ja auch vorkommt, wie hängt das mit der Kreuzigung zusammen? Laut Vers 10 ist ja Satan hinabgestürzt worden, der Verkläger unserer Brüder. Wie hängt das mit dem Kreuz zusammen? Satan ist natürlich schon vor dem Kreuz auf die Erde geworfen worden. Aber am Kreuz ist sein Sturz vollendet worden. Denn bis dahin hatte er in gewisser Weise noch Zugang zum Himmel. Wie in Hiob 1 herauszulesen. Es gab ein erstes Hinabstürzen vor der Schaffung von Adam und Eva. Und es gab ein zweites Hinabstürzen, das diesen Sturz vollendet hat, am Kreuz. Seit seiner Niederlage am Kreuz sind Satan und seine gefallenen Engel auf diese Erde als Gefängnis beschränkt, bis sie ihre gerechte Strafe erhalten. Die letzte Ungewissheit im Universum hinsichtlich dieses großen Kampfes ist am Kreuz geklärt worden. Satans wahrer Charakter als Lügner und Mörder ist entlarvt worden. Und Gottes Charakter vollkommener Liebe und vollkommener Gerechtigkeit hat Jesus offenbart. Und die größte Offenbarung geschah am Kreuz. Der ganze Himmel hat erkannt, wohin Satans Rebellion geführt hätte, wenn er seinen Thron im Himmel hätte aufrichten können. Es hätte ins Chaos geführt, zu größtem Leid. Dort am Kreuz auf Golgatha, was übersetzt Schädelstätte bedeutet, hat Christus der Schlange den Kopf, den Schädel mit all ihren Lügen zertreten. Gott ist durch und durch gerecht und Gott ist durch und durch Liebe. Dieser Vers 10 ist daher der Mittelpunkt in Offenbarung 12. Und daher sollte das Kreuz auch stets der Mittelpunkt sein unserer Verkündigung des ewigen Evangeliums. Jetzt zu dem letzten und wichtigsten Teil meiner Predigt. Der Kampf um uns selbst. Jesus ist der Sieger. Er hat den Kampf im Himmel gewonnen. Und er hat den Kampf hier auf Erden gewonnen. Nicht durch Muskelkraft, wie bei all den Comic-Superhelden, sondern durch Erniedrigung und vollkommene Hingabe an Gott, den Vater. Das ist übrigens auch der Weg, wie wir überwinden können, wie Jesus überwunden hat. Jede einzelne Versuchung, jede einzelne Sünde, durch Erniedrigung und durch vollkommene Hingabe an Gott. Jesus benutzte in all seinen Versuchungen keine Kraft, die nicht auch uns im Glauben zusteht. So wie er überwunden hat, können auch wir überwinden. Der große Kampf ist entschieden. So wie Satan Jesu erstes Kommen nicht verhindern konnte, kann er auch sein zweites Kommen nicht verhindern. Er kann nicht mehr verhindern, dass Gott sein ewiges, buchstäbliches Reich hier auf Erden aufrichten wird. Er kann es nicht mehr verhindern. Er hat verloren. Aber was er noch verhindern kann in gewisser Hinsicht und was er so gerne verhindern möchte, ist, dass du und ich dabei sind. Er möchte so viele Menschen mit in den Abgrund ziehen wie möglich. Auch dich und auch mich. Eine ganz einfache Frage, aber sehr entscheidend. Wer entscheidet? Wer entscheidet? Dankeschön. Wer diesen Kampf gewinnt in meinem Leben? Das bist du selbst. Das bist nur du selbst. Du entscheidest, wer diesen Kampf gewinnt. Die entscheidende Frage ist, für wen entscheidest du dich? Entscheidest du dich für den Sieger? Oder entscheidest du dich für den Verlierer? Jetzt, wer hat es in diesem Kampf um unser Leben, wer hat es da eigentlich einfacher? Satan oder Jesus? Wer von den beiden hat es einfacher? Wer von den beiden hat es einfacher? Satan hat es einfacher. Warum? Das ist jetzt ein wichtiger Punkt in dieser Predigt. Warum hat Satan es einfacher? Es ist erstens unsere gefallene Natur, richtig? Aber zweitens, wann gewinnt denn Satan? Wann gewinnt er? Gewinnt er nur, wenn wir uns bewusst für ihn entscheiden? Nein, das tun nur die wenigsten Menschen auf dieser Erde, die sich ganz bewusst für ihn entscheiden, die Satanisten sind. Ganz wenige tun das nur. Er gewinnt diesen Kampf auch, wenn wir uns nicht für Jesus entscheiden. Er gewinnt diesen Kampf auch, wenn wir uns nicht voll und ganz für Jesus entscheiden. Deswegen hat er es einfacher. Neutralität oder Halbherzigkeit ist ein Sieg für Satan. Viele Christen und leider auch viele Adventisten, sie werden verloren gehen. Obwohl sie jeden Sabbat oder andere Christen jeden Sonntag in die Gemeinde gehen. Obwohl sie regelmäßig in der Bibel lesen. Sie werden verloren gehen, leider. Warum? Weil sie wie in dem Gleichnis mit den 10 Jungfrauen zu wenig Öl haben. Zu wenig Heiliger Geist. Zu wenig Jesus im Herzen. Zu wenig. Was möchte Jesus mit unserem Herzen tun? Was möchte er tun? Er möchte Wohnung in unserem Herzen nehmen. Aber wie viel Wohnung denn? Reicht ihm das Hinterstübchen? Nein. Er möchte unser ganzes Herz. Unser ganzes Herz. Jesus möchte am Steuer unseres Lebens sitzen, nicht Beifahrer sein. Am Steuer unseres Lebens. Was ist denn das höchste Gebot laut Jesus? Das höchste aller Gebote. Genau, liebe, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Wie geht's weiter? Dankeschön, mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Matthäus 22, 38. Was ist das wichtigste und entscheidende Wort in diesem Vers? Ganz. Dreimal kommt dieses eine Wort in diesem einen Vers vor. Ganz. Ganzes Herz. Ganze Seele. Ganzer Verstand. Ihr Lieben, Gott kann. Er kann uns nicht retten, wenn ihm nicht unser ganzes Herz gehört. Er kann uns nicht retten. Und er wird uns auch nicht retten. Es ist eine fatale Lüge Satans, dass du an der Sünde festhalten kannst, die dir bewusst ist, und Gott dich retten wird. Eine fatale Lüge Satans, auf die viele Christen reinfallen. Er kann dich nicht retten, wenn noch Rebellion in deinem Herzen herrscht. Er kann dich nicht retten. Wenn noch Rebellion in deinem Herzen herrscht und nicht bereit bist, Jesus alles zu geben, wie wir es ja bei der Taufe auch kundgeben, indem wir uns wie viel unter Wasser tauchen lassen? Den kleinen Zeh? Nein! Ganz unter Wasser tauchen lassen, als Bild, dass wir bereit sind, ganz zu sterben. Und niemand sollte getauft werden, der dazu nicht bereit ist. Ganz zu sterben, ganz Jesus zu gehören. Nur dann kann Jesus dich auch mitnehmen, wenn er wiederkommt in den Wolken. Wenn noch Rebellion in deinem Herzen herrscht, dann bist du noch ein Kind des Erzrebellen, des Feindes Gottes. Zwei kurze Sätze aus dem wunderbaren Buch Schritte zu Jesus. Wir können nicht halb dem Herrn und halb der Welt gehören. Wir können nicht. Wir sind nur dann Gottes Kinder, wenn was? Wir sind nur dann Gottes Kinder, wenn wir es ganz sind. Ganz. Prozent gerettet ist 100% verloren. 99% gerettet ist 100% verloren. Du kannst jeden Sabbat in die Gemeinde kommen. Du kannst jeden Sabbat auch Lektion machen. Du kannst jeden Sabbat dich schön anziehen. Du kannst jeden Tag in der Bibel lesen. Das ist noch nicht das, was Satan so sehr stört. Was Satan stört, ist, wenn du voll und ganz dein Leben Jesus gibst. Das stört ihn. Und weil er vielen Christen und Adventisten einredet, dass es reicht, wie sie sind, dass das bisschen Sünde in ihrem Leben doch nichts ausmacht, deswegen werden viele verloren gehen. Voll und ganz Jesus unser Leben zu geben, ist nicht nur der beste Weg, den wir gehen können in unserem Leben, es ist auch der schönste. Es ist der schönste und beste Weg, den wir gehen können. Denn er meint es in allen Dingen nur gut mit uns. Er ist der beste Freund, den wir uns nur wünschen können. Und ich darf hier stehen und bezeugen, ich möchte keinen anderen Weg in meinem Leben mehr gehen, als den Weg mit meinem Heiland, der für mich gelitten hat, der für mich gestorben ist. Keinen anderen Weg mehr. Egal, was Satan dir in dieser sündigen Welt anbietet, es ist es nicht wert. Er ist ein Betrüger und ein Menschenmörder von Anfang an. Aller Reichtum, alle Macht, alle sündigen Vergnügungen, die du nur haben kannst, ist nichts wert, nichts im Vergleich zu dem, was Jesus dir geben wird. Und er will uns auch hier schon Frieden geben, den die Welt nicht kennt. Ihr Lieben, es waren nicht die Nägel in seinen Händen und in seinen Füßen, die Jesus am Kreuz gehalten haben. Es waren nicht die Nägel. Es war seine Liebe zu uns Sündern. Er hätte hinuntergekonnt, wenn er gewollt hätte. Es war seine Liebe. Und diese Liebe hat nicht nachgelassen. Er liebt dich mehr als sein Leben. Mehr als sein Leben. Und er hat sich 100% voll und ganz für dich entschieden. Nur für dich alleine wäre er gekommen. Hast du dich schon 100% für ihn entschieden? Es lohnt sich über alle Maßen. Es lohnt sich über alle Maßen. Wähle den Sieger und nicht den Verlierer. Wähle den Sieger. Lasst uns ihn lieben und ihm aus Liebe alles weihen, denn er hat uns zuerst geliebt. Amen. Ich habe dieses Lied bewusst gewählt zu dieser Predigt. Und ich hoffe, es ist nicht nur ein Lied, das wir gesungen haben, sondern es ist auch euer Herzenswunsch. Und wenn ihr auch das von Herzen euch wünscht, Jesus alles zu weihen, dann lade ich euch ein, mit mir meine Knie zu beugen und ihm alles zu weihen. Lasst uns beten. Lieber Heiland, lieber Herr Jesus Christus, hab du Lob und Dank, dass du der Sieger bist, dass du den Kampf im Himmel gewonnen hast, dass du den Kampf hier auf Erden gewonnen hast. Hab du Lob und Dank, lieber Heiland, dass du Mensch geworden bist, dass du selbst die Verheißung, die du gegeben hast, Adam und Eva, dass du sie selbst erfüllt hast. Dass du, der du uns Menschen geschaffen hast, zum Geschöpf geworden bist, dass du Mensch geworden bist. Dass es nicht nur Worte waren, die Adam und Eva gehört haben. Nicht einfach nur Worte der Hoffnung, sondern dass du tatsächlich gekommen bist, lieber Heiland. Und dass du der Schlange den Kopf zertreten hast. Dass du alle Lügen beseitigt hast. Dass du gezeigt hast, was für einen wunderbaren Charakter unser himmlischer Vater hat, der du eins mit ihm bist, voller Gerechtigkeit, voller Liebe. Und lieber Heiland, danke, dass du auch kämpfst um uns. Wir haben einen mächtigen Feind, der uns vernichten möchte, gegen den wir selbst keine Chance haben. Aber lieber Heiland, wenn du an unserer Seite bist, dann kann Satan uns nichts anhaben. Bitte führe und leite du uns auf ewigen Wege. Und komme du bald, lieber Heiland, komme du bald und hole du uns nach Hause. Und ich bitte dich von Herzen, wo irgendetwas ist in unserem Leben, was uns trennt von dir, wo wir noch Rebellion in unserem Herzen haben, zeige du es uns. Öffne uns die Augen für die Sünde in unserem Leben. Und schenke du uns einen Hass auf die Sünde, die dich ans Kreuz gebracht hat. Und schenke du uns eine Liebe zu dir, Herr Jesus, die du zu uns hast, dass wir bereit sind, alles zu geben für dich. Lass uns alles dir weihen, denn alles in dieser Welt ist nur Spreu. Stärke unseren Glauben, stärke unsere Liebe zu dir. Und mache du uns bereit, dir zu begegnen in den Wolken des Himmels.
Wir loben und preisen dich in deinem wunderbaren Namen, Herr Jesus. Unser Leben in deiner Hand. Amen. Amen.